Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Die Stadt Chur kriegt eine Gesamtrevision für Grundordnung. Heisst, sie regelt jetzt neu, wie in Zukunft gebaut werden darf. Wir haben nachgefragt, warum die Revision nötig ist und inwiefern die Churerinnen und Chur mitreden dürfen. Die Grundordnung ist nicht das Einzige, was geändert werden muss. Das Bündner Polizeigesetz wird ebenfalls überarbeitet. Gerade drei Vorlagen sind heute von der Regierung verabschiedet worden. Die Themen und noch mehr hören wir jetzt bei uns im Infokompakt. Die erschütternden Bilder von Blatten im Wallis sind um die Welt gegangen. Ein massiver Bergsturz hat das Walliser Dorf unter sich begraben. Es ist eine der grössten Naturkatastrophen in der Schweiz überhaupt. Ich habe heute den Bündner Regierungspräsident Markus Gaduft gefragt, was die Bilder in ihm ausgelöst haben.
Ja, das macht tief betroffen, wie man sieht, dass ein ganzes Dorf vom Erdboden einfach verschwindet. Wenn man weiss, dass die Menschen jetzt ihre Heimat, alle Erinnerungen, alles eigentlich verlieren, das tut eigentlich weh, wenn man das sieht. Und das hat mich auch ein Stück weit, ehrlich gesagt, schockiert, wenn man die Wucht von der Natur hier gesehen hat.
Sie haben gesagt, die Regierung spricht einen Solidaritätsbeitrag von 200'000 Franken. Wie ist die Zahl zustande gekommen? Wieso Solidaritätsbeitrag?
Solidaritätsbeitrag, weil es kann jeder treffen in der Schweiz, dass wir von Naturkatastrophen betroffen sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Schweiz jetzt zusammenhalten tut, dass man die Solidarität mit den Betroffenen zeigt, dass man sie auch finanziell unterstützen tut, dass man auch zeigt, sie sind nicht allein da. Man ist sowohl in Gedanken bei ihnen, aber man unterstützt sie auch finanziell. Die 200'000 Franken, der Gedanke drin ist, dass wir sagen, das ist ein Franken pro Bündnerin und Bündner, wo wir da gesprochen haben, und das macht dann die 200'000 Franken.
Gibt es noch weitere Überlegungen, dass man vielleicht mit Material oder auch Leuten, also Arbeiten, noch weiter unterstützen kann?
Vor allem, was wir anbieten tun, ist natürlich, dass wir mit ihnen in den Erfahrungsaustausch gehen. Wir haben ja auch Erfahrung mit so Naturereignissen, sei es in Bondo, sei es jetzt in Brienz, dass man hier den Erfahrungsaustausch pflegen tut. Das hat man auch den Walliser Behörden angeboten. Sie entscheiden aber selber, wo sie die Hilfe brauchen und auch beanspruchen wollen und wo nicht.
Sie haben es so noch einmal angesprochen, Landwirtschaftsbetrieb oder auch Raumplanung. Wird das in dem Fall eine überkantonale Zusammenarbeit der Ämter werden?
Da geht es vor allem darum, dass das ja nicht in der akuten Phase gerade das Thema ist, aber das wird jetzt dann sicher kommen, wenn man sagt, man möchte irgendwo ein Dorf wieder neu aufbauen. Die Thematik kennen wir von Brienz, dort haben wir jetzt Abklärungen getroffen, sage ich, die letzten 3, 4, 5 Jahre zu dem Thema. Also wir haben da sehr viel Erfahrung und die teilen wir auch mit den Walliser Behörden, wenn der Wunsch seitens von der Walliser Behörden besteht, dass man ja, die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben und was, wie man es muss vorgehen, dass wir mit ihnen das teilen dürfen.
Sagt der Regierungspräsident vom Kanton Graubünden, der Markus Gaduff. Wohnen, arbeiten, leben, zumindest in Chur. Die Bündner Hauptstadt will sich für die Zukunft rüsten mit Anpassungen für Grundordnung. Was, wo und wie künftig gebaut wird, das regelt die Stadt jetzt neu und auch die Churerinnen und Churer dürfen mitreden. Der Livio Bündini mit den Details.
Wie soll Chur in Zukunft aussehen? Wo wird gebaut und wie nachhaltig? Diese Frage will die Stadt mit Gesamtrevision für sogenannte Grundordnung klären. Das zentrale Regelwerk beinhaltet Baugesetz, Zonenpläne und Erschliessungen. Der Simon Gredig, zuständige Churer Stadtrat, erklärt, warum die Anpassung nötig ist.
Die letzte Revision ist im Jahr 2007 passiert. In der Zwischenzeit hat sich viele äussere Umstände verändert. Wir haben mit zahlreichen umliegenden Gemeinden zusammengeschlossen. Das heisst, wir haben jetzt eine Vielzahl von Baugesetzen, eine Vielzahl von Zonenordnungen, und es ist höchste Zeit, das zu harmonisieren, dass es wieder einfacher wird, um zu Chur bauen. Und auf der anderen Seite haben sich natürlich auch die Ansprüche geändert an eine Zonenordnung, an ein Baugesetz, und dem müssen wir Rechnung tragen.
Der Mehraufwand wegen der Fusionen sei jetzt schon sehr gross, weil das Bausekretariat mit 5 verschiedenen Baugesetzen arbeiten müsse. In Revision gebe das sicher auch noch einen Aufwand, aber den müssen die sie jetzt in Kauf nehmen, zum noch wieder können effizient arbeiten. Ein Punkt der Revision ist unter anderem innerliches Verdichten.
Ja, ich glaube, jeder, der schon mal ein Einfamilienhäuschen gesucht hat in der Stadt Chur, weiss, dass das schon heute nicht ganz so einfach ist, den Traum zu erfüllen. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt das Ziel muss sein von einer Stadt, um möglichst viele Einfamilienhäuser zu fördern. Das Ziel ist, die wachsende Bevölkerung irgendwie flächeneffizient, aber doch mit hoher Qualität unterzubringen. Und da gibt es definitiv effizientere Formen als das Einfamilienhaus.
Für die Revision werden auch Churerinnen und Churer mit einbezogen. Schon jetzt ist eine Webseite aufgeschaltet mit allen Infos, wo man sich mit einbringen kann. Die Stadt will regelmässig mit der Bevölkerung im Austausch sein und braucht auch Inputs, weil sie nicht von allein auf alle Ideen kommen, wie der Simon Gredig sagt.
Darum legen wir auch sehr viel Wert auf einen breiten Mitwirkungsprozess. Das ist in dem Sinne auch Eigeninteresse. Wir haben ja ein grosses Interesse daran, dass die Revision dann auch Bestand hat bei Volksabstimmung. Und für das ist es zwingend, dass wir früh genug mit allen reden und hören, was die Leute beschäftigt.
Nach Zeitplan werden im März 2028 über die zweite Phase der Revision abgestimmt und ein Jahr darauf dann über die dritte Phase. Laufende Projekte, die schon geplant sind oder schon gebaut werden, haben die mit der Revision eigentlich nichts zu tun und werden die nicht mit einbezogen oder berücksichtigt.
Der Gemeinderat hat entschieden, mit der Botschaft zur Revision Grundordnung, dass man eigentlich nicht mehr mehr Teilrevisionen will machen, mit Ausnahme eben von den angesprochenen. Das heisst, wir probieren jetzt alle neueren Grossprojekte möglichst dann im Rahmen von der Revision Grundordnung abzubilden und nicht noch irgendwie vorgängig probieren, kleinere Teilrevisionen machen.
Sagt der Simon Gredig, der zuständige Churer Stadtrat. Ziel der Grundrevision ist ein modernes Regelwerk, das nicht nur aktuelle Herausforderungen meistert, sondern auch der nächsten Generation Raum für Entwicklung lässt.
Wer von Chur ist und sich über die Grundordnung informieren oder mitreden will, findet alles unter mitwirken.chur.ch. Die Bündner Regierung will das Polizeigesetz im Kanton modernisieren und hat gerade drei Botschaften dazu verabschiedet. Eine von diesen drei Botschaften beinhaltet die Lancierung vom neuen kantonalen Bedrohungsmanagement, kurz KBM. Das soll der Behörde helfen, frühzeitig auf bedrohliches Verhalten reagieren zu können, wie der Regierungsrat Peter Bayer sagt. Er ist der Vorsteher vom Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit.
Es ist ein modernes Mittel, dass man zielgerichtete, schwere Gewalttaten verhindern kann, wenn man eben rechtzeitig heranschaut, auch rechtzeitig mit den richtigen Mitteln intervenieren kann und so auch viel Leid und vor allem zum Schutz der Opfer verhindern kann.
Laut Peter Bayer geht es darum, Täter anhand von Warnsignalen früh zu erkennen und Opfer so schützen zu können. Zum Beispiel bei häuslicher Gewalt oder Stalking. Wichtig sagen die dabei Kontakt- oder Annäherungsverbot und die sollen die folgendermaßen nutzen.
Dass die Personen geschützt werden, dass wenn sie von einer Person belästigt, verfolgt werden oder dass eine Person plötzlich bei jemandem da auftaucht oder so, dass man die entsprechend wegweisen kann, die entsprechend auch anweisen kann, dass sie sich fernhalten müssen. Und ich glaube, da geht es vor allem darum, eben betroffene Opfer zu schützen und schauen, dass nicht noch etwas Schlimmeres passiert.
Für die Änderungen bräuchte es vor allem eins, eine klare Gesetzeslage beim Datenschutz. Sei es für Privatpersonen oder auch unter den Behörden.
Jetzt müssen wir einfach auch noch die Rechtsgrundlagen schärfen, dass man wirklich auch Daten austauschen darf, aber auch entsprechenden Datenschutz von betroffenen Personen gewährleistet tut. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch schauen, dass man wirklich, wenn halt eine Person an verschiedenen Orten auffällig geworden ist oder ein gewalttätiges Verhalten gezeigt hat, dass man entsprechend auch unter den Behörden und Institutionen austauschen kann, dass man die Person auch gezielt angehen kann.
Neben dem kantonalen Bedrohungsmanagement wird auch die automatisierte Fahrzeugfahndung gesetzlich neu geregelt. Mit der können Nummernschilder von Autos auf öffentlichen Strassen automatisch mit Fahndungslisten abgeglichen werden. Nummern, die nicht gesucht werden, tut das System auch nicht speichern, wie der Peter Bayer sagt.
Nummern, die man nicht gesucht werden oder es nicht braucht, fragen wir auch nicht in dem Sinn ab, sondern es geht wirklich darum, dass wenn etwas vorgefallen ist und man weiss, okay, das Fahrzeug ist unterwegs, wird vielleicht auch mit bestimmten Personen in Verbindung gebracht, dass wir das erkennen können, wenn es wo auftaucht.
Angleichungen ans angepasste Bundesgesetz gibt es auch noch bei verdeckter Vorermittlung und dem Sprengstoffgesetz. Die tangieren laut dem Regierungsrat Peter Bayer die Bevölkerung aber nicht gross. Alle Vorlagen sollen in der August-Session vom Grossen Rat behandelt werden. In Kraft treten könnte es ab 2026. Zwei machen schon mit, zwei kommen dazu. Neben dem Umbreil- und Albula-Pass sind neu auch der Lukmanier und der Splügerpass für eine kurze Zeit autofrei in Graubünden. Bei beiden war es nur eine Frage der Zeit, bis sie beim sogenannten Freipass mitmachen, hat Florian Mani erfahren.
Beim ersten Mal hat es am Lukmanierpass nicht geklappt. 2019 war schon mal die Idee um, um den Pass für einen Tag autofrei zu machen. Ein Steinrutsch hat aber dem einen Strich durch die Rechnung gemacht, sagt Nicole Weber, Geschäftsführerin von Sedrun Tourismus.
Nachher haben die Juri Klerici von Bellizona Valley Tourismus und ich haben mal darüber geredet und er hat dann gefragt, hey, wollen wir es noch einmal versuchen? Und dann haben wir Kontakt mit Graubünden Bike aufgenommen, wo ja Pro Velo Graubünden auch ein Teil davon ist. Und die haben gesagt, hey, es gibt schon zwei andere Pässe, die offen haben. Wir würden gerne noch mehr machen. Komm, wir machen doch das alle zusammen. Und so ist dann der Freipass eigentlich entstanden, wo jetzt der Lukmanier ein Teil davon ist.
Jetzt soll es also beim zweiten Mal klappen. Das Ziel von dem autofreien Tag sei noch das gleiche wie du.
Die Leute sollen die Strecke geniessen, einmal in Ruhe sehen, wie wunderschön die Strecke ist, wie wunderschön die Gegend ist. Ein bisschen Kulinarik vor Ort geniessen. Das Ziel ist wirklich, im Sinn vom langsamen Verkehr, sich Zeit nehmen. Gemütlich bei uns kann man mit ÖV anreisen. Man kann in Fuhren sein Bike mieten. Man muss gar noch nichts dabei haben. Und dann kann man wirklich ganz gemütliche Tag machen und die Gegend geniessen.
Ähnlich tönt es beim Splügerpass. Der ist ebenfalls zum ersten Mal dabei. Laut dem Direktor von Via Mala Tourismus, Amreto Törig, sei auch hier die Idee nicht neu. Die italienische Seite sperre schon länger immer wieder einmal die Strasse für die Autos. Es sei darum neuliegend zum Nachzeichen.
Man hat aus verschiedenen Gründen davon abgesehen und es hat letztlich dann zu grotesken Szenen geführt, dass man trotzdem den Gästen, die über den Splügerpass fahren wollten, müssen sagen, dass es ab der Passhöhe bis um 2 kein Durchkommen gibt und dass ihnen wahrscheinlich trotzdem sehr viele Velofahrer entgegenkommen. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, dass wir jetzt auch schauen, was es denn bräuchte auf unserer Seite.
Trotz der guten Zusammenarbeit mit Italien sei die Umsetzung eine grosse Herausforderung gewesen. Die italienische Rechtslage könne nämlich nicht auf die Schweiz übertragen werden. Darum hat man bei der Planung das gleiche Event am Lukmanierpass als Vorbild genommen.
Wir haben die Struktur und die wesentlichen Inhalte, sage ich jetzt mal, können übernehmen bzw. anpassen auf unsere Verhältnisse. Und so haben wir schon mal gewusst, aha, da gehen wir in die richtige Richtung, weil ihr Gesuch, haben wir dann schnell gewusst, ist dann auch bewilligt worden.
Sagt der Direktor von Via Mala Tourismus, der Reto Törig. Obwohl die Pässe an Grenzen zwischen zwei Gebieten markierend, hat das keine Rolle gespielt. Immer im Hinterkopf war das Ziel, den Leuten ein tolles Ausflugsziel zu zeigen.
Der Lukmanierpass ist am Sonntag, 15. Juni, während 4 Stunden für Autos gesperrt. Der Splügerpass dann am Sonntag, 29. Juni, während 6 Stunden. Diese Woche widmen wir uns der Magersucht. Das ist eine Krankheit, die in der Schweiz 108'000 Frauen und 18'000 Männer haben. So auch Valeria Mock. Die Magersucht begleitet sie schon seit 3 Jahren. Sie war auch schon öfters im Spital und hat auch schon um ihr Leben kämpfen. Sarah Marti hat mit ihr über ihre Krankheit geredet. Zum Start hat sie von Valeria Mock wissen, was denn die Magersucht für sie ist.
Ich würde sagen, es ist einfach ein konstanter Kampf mit den eigenen Gedanken. Bei vielen geht es gerne nicht nur ums Gewicht. Eigentlich spielt sich einfach alles im Kopf ab. Und man kann auch ganz normal aussehen, aber hat mega das Gedankenkarussell.
Du kämpfst schon seit ein paar Jahren mit dem. Wann hat das angefangen? Im 2019 hast du dort ein Magenproblem gehabt. Dort ist das so der Start gewesen?
Ja, ich glaube, ich würde schon sagen, dass das so ein bisschen der Start war, weil durch das Magenproblem musste ich manchmal erbrechen, obwohl ich es nicht wollte. Und dann hat es schon angefangen mit, ja, ich esse lieber nicht, als dass ich erbrechen muss. Und dann war ich ja stationär in einer Klinik. Und dann, als ich dann dort ausgetreten bin, hat es dann so richtig angefangen mit Abnehmen.
Du hast ja operiert gehabt und dann ist es eigentlich nachher wieder besser geworden. Also hast du eigentlich dann nicht mehr erbrechen müssen. Ist denn das vielleicht auch so der Grund gewesen, wo du gesagt hast, oh nein, jetzt irgendwie esse ich und es geht jetzt nicht mehr raus?
Es war so, gewesen, ja, ich hatte ein eher tiefes Gewicht gehabt, weil ich halt auch immer brechen musste. Und dann war es von Anfang an schon komisch, als ich dann nicht mehr brechen musste. Und dann hat es so angefangen, okay, ich habe doch Mühe mit dem Essen. Und dann hat es auch angefangen, dass ich halt sehr gerne spazieren gehe. Halt eigentlich aus dem Grund, dass ich das, was ich gegessen habe, wieder verbrenne.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie hat so dein Alltag dort ausgesehen?
Also ich bin ausgetreten und dann ist meine Mama gerade in einer Reha-Klinik, weil sie Brustkrebs hatte. Und dann war ich 3 Wochen mit meinem Bruder alleine daheim. Und dann hat es halt einfach angefangen mit informieren im Internet, wie nimmt man ein bisschen ab, besser am wenigsten Kalorien. Und dann bin ich halt dann auch gegangen, einkaufen. Und dann wirklich geschaut, dass ich so wenig wie möglich esse. Und wenn ich etwas gegessen habe, dass es halt etwas war mit sehr wenig Kalorien. Ja, und dann habe ich auch angefangen, immer zu laufen zu gehen. Ich musste eine gewisse Schrittzahl erreichen.
Du hast eben gesagt, deine Mama, dein Bruder ist auch im Bild. Haben sie dich mal so darauf angesprochen, so, hey Valeria, wir kennen dich irgendwie gerne oder so?
Mein Bruder hat eigentlich fast nichts gesagt, weil ich mich sehr, sehr zurückgezogen habe. Aber als meine Mama dann nach diesen 3 Wochen Reha-Klinik heimgekommen ist, war sie mega schockiert gewesen. Und sie hat mir gesagt, du bist so dünn geworden. Also wirklich extrem schockiert. Und ich habe wirklich die Angst in ihren Augen gesehen. Und dort, wo sie mich gesehen hat, habe ich gemerkt, dass sie auch realisiert hat, dass es doch nicht einfach sonst irgendetwas ist, sondern wirklich eine Essstörung.
Du bist jetzt nicht mega emotional, wenn du so mit mir redest. Du kannst ja mega offen über das reden, mega ehrlich. Ist es für dich nichts Emotionales?
Durch die Essstörung habe ich angefangen, Gefühle zu überregulieren. Das heisst, das Gefühl wie eigentlich gerne nicht zu dir ankommen, weil du sie halt wie schon vorher regulierst. Darum bin ich, glaube ich, eher ein bisschen abgespalten. Und auf einer Seite, das fühlt sich halt auch schon mega weit weg an. Weil in der Krankheit drin habe ich mich nicht mehr gefühlt wie ich selber.
Essstörung ist ja viel auf eigentlich etwas anderes zurückzuführen. Es ist ja nicht, dass man einfach auf einem Tag vom anderen sagt, hey, jetzt will ich einfach mal nichts essen. Was hast du das Gefühl, was ist so bei dir so der Grund gewesen, warum du in das Ganze reingefallen bist? Weißt du das?
Also der Auslöser ist auf jeden Fall sind die Magenprobleme gewesen. Einfach weil es dort angefangen hat mit lieber nicht essen, anstatt erbrechen. Wir vermuten, dass es vielleicht die Trennung von meinen Eltern sein könnte. Dort war ich halt sehr, sehr jung gewesen. Aber sonst wissen wir wenig genau, was so der Ursprung eigentlich ist.
Du warst ja im Kantonsspital auch gewesen. Du warst dort 35 Kilo gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Also mega wenig. Du bist ins Kantonsspital, weil eigentlich ist es ja dort dann ums Überleben gegangen.
Das war für mich mega intensiv gewesen. Einfach weil mein Gewicht so tief war und ich halt auch im Spital weiter abgenommen habe. Und es war für mich mega schwierig gewesen, weil ich halt wie die Hände nicht mehr im Spiel haben konnte. Bin ja dort dann auch sondiert worden. Und es ist schon, also ich würde sagen, jetzt, das mit der Sonde ist sehr dramatisch gewesen, einfach weil es ein sehr unangenehmes Gefühl ist.
Man lässt Zahlen über Anorexie oder auch Bulimie. Also, hey, jede 5. die Anorexie hat, die stirbt. Wenn man das so als Außenstehender betrachtet, auch wenn man die gehört, hey, mit einer Magensonde, das ist ein mega krasses Bild, das man sich da vorstellt. Da fragt man sich schon, das kann ja nicht so schwer sein, ist doch einfach.
Ja, also, als ich zuerst mal in die Essstörung gefallen bin, ist wie so für meine ganze Familie, es ist also so unwirklich, weil ich eben Essen früher wirklich geliebt habe. Dann habe ich schon auch von meinen Brüdern mal gehört, hey, iss doch einfach. Das Einzige, was dann in mir auslöst, ist wie so, ja, ich würde, wenn ich könnte. Aber es fühlt sich an, als wären dir einfach die Hände gebunden, als wie einfach nicht könntest.
Ist es jetzt dir dort darum gegangen, um einfach dünn zu sein? Also weißt du, etwas Ästhetisches? Oder ist es bei dir um ganz etwas anderes? Oder also weißt, irgendwie um Kontrolle oder so gegangen?
Grundsätzlich ist es mir eigentlich mehr darum gegangen, um einfach immer weniger Gewicht zu haben. Zuerst mal hatte ich so einen Setpoint, wo ich immer gesehen habe, okay, bei 40, dann fange ich wieder an essen. Aber beim letzten Mal, als ich reingerutscht bin, war es wie so, auch wenn ich sterbe, hauptsächlich das Gewicht ist so tief wie möglich.
Also da merkt man wirklich eigentlich, wie krass die Gedanken sind, weil also, du sagst jetzt eigentlich, hey, ich bin lieber tot als schwer. Hast du dich nicht im Spiegel angeschaut und hast gedacht, hey, ich bin dünn oder hast du gedacht, ich bin dick? Oder wie hast du dich gesehen selber?
Ich habe mich, glaube ich, schon sehr verzerrt gesehen. Also bin auch Friede, Freude in Leggings im ganzen Spital rumgelaufen. Und dann ist es wie so darum gegangen, okay, mit wie vielen Fingern komme ich noch um meinen Arm herum?
Du bist wahrscheinlich reflektierter als mega viel in deinem Alter. Du hast eine Lehre gemacht, VG. Seitdem hast du nicht mehr geschafft. Du bist aktuell in der IV. Du wirst 23 dieses Jahr. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du irgendwie deine gleichaltrigen Kolleginnen sind am Arbeiten, haben vielleicht eine Wohnung und du bist an diesem Punkt?
Das macht mich eher ein bisschen traurig, weil ich merke, okay, ich habe jetzt schon eben ein paar Klinikaufenthalte hinter mir und es funktioniert doch immer noch nicht daheim. Es stimmt mir einfach eher traurig, weil ich eigentlich mein Leben einfach möchte leben.
Wenn jetzt du in deine Zukunft schaust, sagen wir die Valeria in 10 Jahren, wo siehst du dich?
Boah, das ist eine gute Frage, weil ich weiss noch absolut nicht, was ich gerne arbeiten möchte. aber ich sehe mich halt einfach glücklich wieder rund ums Essen, einfach ein freies Leben, nicht mehr so die schweren und starken Gedanken, negativen Gedanken, sondern wirklich einfach ein unbeschwertes Leben.
Das Interview ist Anfang April aufgenommen worden. Zwei Tage nach dem Interview ist Valeria Mock wieder in eine Klinik eingetreten. Seit gut zwei Monaten ist sie wieder dort. Sarah Marti ist im stetigen Kontakt mit ihr. Laut Sarah geht es Valeria dementsprechend gut. Auch darf Valeria fast jedes Wochenende heim, weil sie das nötige Gewicht erreicht. Valeria Mock ist positiv eingestellt und hofft, dass es ihr bald wieder besser geht. Jetzt haben wir noch eine Ladung Meldungen vom Tag, aufbereitet vom Livio Biondini.
Die Kantonspolizei Graubünden hat den Frühling vier kriminelle Geldkurier geschnappt. Die vier Männer haben sich auf Inserat gemolden, wo es geheissen hat, sie können die bis zu 3'000 Franken pro Woche verdienen. Mit Zügeln, Medikament fahren und Eilkurierdienst. Man brauche nur einen Führerschein und ein eigenes Auto. Markus Seifert.
Die Muster gleichen sich. Nach der Kontaktaufnahme wird der Inserenten zuerst einen Arbeitsvertrag in Aussicht gestellt und dann, oh Wunder, fällt angeblich gerade schon ein Mitarbeiter aus und der erste Auftrag für die neuen Mitarbeitenden sei schon da. In einem Fall ist ein 33-jähriger Mann aus dem Kanton St. Gallen ins Oberengadin gefahren und hat von einer betrogenen Frau 20'000 Franken in einem Kuvert entgegengenommen. Die 20'000 Franken sind der Frau mit der Masche ein Bankmitarbeiter läutet an, abgenommen worden. Das Kuvert hat der 33-Jährige dann in die Region Zürich gebracht und einem weiteren Kurier übergeben. Es sei ihm schon ein bisschen mulmig dabei gewesen, so seine Aussage gegenüber der Kantonspolizei Graubünden. So ist es allen vier Kurier bei ihrem Auftrag gegangen, wie ein Kapo schreibt.
Die Kantonspolizei warnt ausdrücklich. So eine Tätigkeit als Geldkurier wird strafrechtlich verfolgt, auch wenn man es zuerst nicht weiss, was man da genau macht. Die Betrugsmaschen sind sehr vielfältig, aber es läuft im Endeffekt immer auf eins raus, eine Bargeldübergabe. Darum soll man da grundsätzlich misstrauisch sein, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Der Gemeinderat von Domadems hat gestern die Jahresrechnung 2024 verabschiedet. Die schließt mit einem Plus von über 430'000 Franken ab. Dazu gibt es mehrere Investitionen für die Residenzen in Seemen. Einerseits gibt es einen Kredit über 912'000 Franken für ein neues Kulturarchiv mit dem Albert-Anton-Willi-Museum und andererseits über 500'000 Franken für den Innenausbau und Ausstattung vom Restaurant der Residenzen. In genau 87 Tagen vor dem Glarnerlands eidgenössische Schwing- und Elblerfest, kurz ESAF, statt. Zum ersten Mal in der Region. Heute um 10 Uhr hat der offizielle Ticketverkauf gestartet. 4'000 Tickets sind in die Öffentlichkeit gegangen. Das OK vom ESAF warnt in einer Medienmitteilung vor Schwarzmarktangebot. Nur Tickets von offiziellen Verkaufsstellen garantieren den Eintritt. Parallel zum Vorverkaufsstart fangen die Aufbauarbeiten vor Glarnerland Arena an. Das wird die grösste temporäre Arena vor Welt und bietet Platz für über 55'000 Besucherinnen und Besucher. Das Sägemehl, das für die 7 Wettkampfring verwendet wird, ist nachhaltig. Es stammt aus lokaler Produktion und wird nach dem Event wiederverwertet. In Mittlöde ist der neue naturnähe Pausenplatz vor Schule eingeweiht worden, mit Unterstützung von Roger Federer Foundation. Statt Asphalt hat der sogenannte Waldgarten Bäume, Sträucher, Blumen und Rückzugsorte. Die Kinder haben beim Bau selber mitgeholfen und brauchen den Platz künftig nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Lernen, wie die Gemeinde Glarus Süd schreibt. Der Garten wird ja Teil vom Unterricht und fördere Bewegung, Kreativität und Naturverständnis. Am Eröffnungsfest haben Kinder selber für Unterhaltung gesorgt, inklusive Videogruß vom Roger Federer.
Das war es mit dem heutigen Infokompakt. Die Sendung gibt es zum Nachhören auch immer auf radiogrischa.ch. Mein Name ist Selina Rettich und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.